Hebräer Kapitel 2, Teil 1, 21. August 1957 in Jeffersonville.
Nun, das erste Buch der Hebräer. Wir haben herausgefunden, dass die meisten Theologen nicht mehr weiterkommen. Sie wissen nicht, wer es geschrieben hat. Aber jeder, der etwas geistliche Unterscheidung hat, kann sehen, dass es Paulus war. Und ich glaube, die meisten Gelehrten glauben, dass es Paulus war. Im ersten Kapitel haben wir herausgefunden, wie er den Herrn Jesus groß machte. Oh, wie hat er das doch hervorgebracht, um durch die Erfahrung zu zeigen, die er hatte auf dem Weg nach Damaskus. Paulus war ein echter Theologe, das muss gesagt sein. Er war unter Gamaliel, einem der besten Lehrer jenes Tages, gelehrt. Und er war scharfsinnig und intelligent und ein richtig schlauer, kluger Bibelgelehrter. Und das habe ich gesehen, als er auf dem Weg nach Damaskus war, mit Briefen in seiner Tasche, um alle zu verhaften, die in diesem gesegneten alten Evangeliumsweg waren. Der Mann war aufrichtig und ich habe immer geglaubt, dass als Paulus sah, wie Stephanus starb, ich denke, das muss ihm sehr nahe gegangen sein. Als er dem Tod von Stephanus zustimmte, den Mantel hielt von jenen, die ihn steinigten. Und Paulus war am Blute des Stephanus schuldig. Und er bekannte es und sagte, ich bin nicht einmal würdig, denn ich habe das Blut seines Märtyrers Stephanus vergossen. Er hat dem zugestimmt. Und wenn ihr irgendeiner Sache zustimmt, dann seid ihr genauso schuldig, wie wenn ihr dabei seid. Und er hat bezeugt, wenn ihr zeugt oder bezeugt, das sollte so oder so getan werden, dieser sollte das so und so getan werden, seid vorsichtig, was ihr sagt, denn ihr seid schuldig in der Weise, wie ihr euer Urteil fällt. Wenn ihr etwas nicht entscheiden könnt, dann sagt nichts zur Sache, lasst es einfach liegen. Und wenn ihr bezeugt, dass ihr Christen seid, dann seid ihr schuldig. Ihr seid schuldig, ein Christ zu sein, und ihr müsst das leben. Und wenn Gott in der Bibel eine Verheißung macht, ich sehe hier einen Mann im Rollstuhl, wenn Gott eine Verheißung macht, dann ist er schuldig dieser Verheißung gegenüber, bis er sie in Erfüllung bringt. Gott ist schuldig, wenn er eine Verheißung macht. Und die Schriften sind schuldig, bis sie erfüllt sind. Sie stehen da als eine Aussage, die Gott gemacht hat, und sie müssen erfüllt sein, oder Gott steht in der Schuld. Seht ihr? Und Paulus, der ein Gelehrter war und dort auf seinem Wege kam, nach Damaskus an jenem Tag, es muss lange nach dem Mittag gewesen sein, nehme ich an, da kam ein großes Licht, das leuchtete aus dem Himmel und das blendete ihn und er fiel zur Erde. Und er sagte, er wollte wissen, wer es war. Eine Stimme sprach und sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich glaube, es ist das 8. Kapitel, es ist das 9. Kapitel der Apostelgeschichte. Er sagte, wen verfolge ich hier? Und die Stimme kam zurück und sagte, ich bin Jesus. Oh, ich bin Jesus. Und es ist schwer für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Und was war Jesus damals? Jesus war ein Licht. Einfach ein großes, leuchtendes, helles Licht. Um uns zu ermutigen und um uns eine Grundlage zu geben, wie konnte er ein Licht sein, wenn er doch ein Mann war? Nun, da war eine Gruppe von Soldaten mit Paulus, Tempelwächter, die dort hingingen, um sie zu verhaften, und Paulus war ihr Anführer. Und sie gingen hinab, um jene Leute zu verhaften, wegen ihrer Kampagnen und so weiter, wegen ihrer religiösen Hoffnung, die in ihnen lag. Und hier war Jesus als großes Licht. Wenn ihr euch erinnert, am Anfang war Jesus ein Licht. Jesus war der Logos, der aus Gott hervorkam. Und er war der Engel des Bundes, der die Kinder Israel durch die Wüste führte. Und er war eine Feuersäule, die sie ansehen konnten. Und als er auf der Erde war, sagte er, ich komme von Gott und ich gehe zurück zu Gott. Und wenn er also von einer Feuersäule zu einem Mann wurde, wenn er dann zurückging, woher er kam, dann ging er wieder in ein Licht zurück. Und dort war er, als Paulus ihn sah. Da war er ein Licht. Nun, alle diese Soldaten, die mit Paulus waren, haben das Licht nicht gesehen. Dann ist es also möglich, dass einer es sehen kann und die anderen können es nicht sehen. Gewiss ist das möglich. Gut, Paulus sah es, all die anderen sahen das Licht nicht. Als Petrus im Gefängnis war, haben wir herausgefunden, dass das Licht ins Gefängnis kam. Es öffnete diese Türen. Dieses Licht blendete alle Wärter, als sie herausgingen. Und als sie dort, Petrus, als er zur Türe kam, öffnete sich die Türe von selbst, ruhig, schloss sich wieder hinter ihnen. Vom inneren Gefängnis gingen sie zur äußeren Türe. Es öffnete sich von selbst und schloss sich ruhig. Und dann gingen sie durch das Tor und gingen hinaus in die Straßen der Stadt. Und er rieb seine Augen und sagte, was träume ich hier? Er wusste nicht, was geschah. Aber der Engel des Herrn, derselbe Engel, der die Feuersäule war, der mit Moses zum Meer ging und das Meer teilte. Und das Rote Meer bildete Mauern auf beiden Seiten und Israel ging hinüber.
Moses to the sea and spread her forth. Amen. Oh, and the Dead Sea, the Red Sea, walled up on both sides. Amen. And Israel passed over.
Und Israel ging hinüber und als sie dort zum anschwellenden Jordan kam, hat er sich dort nicht gezeigt, aber er war dort, denn er hat den Weg geöffnet. Und sie gingen hinüber im April, wo alle Ebenen voll Wasser waren. Und er stoppte die Quelle, er stoppte die Schneeschmelze, denn das Wasser hat sich nicht höher aufgetürmt, es wurde einfach gestoppt. Das ist unser Jehova, das ist unser Herr Jesus. Er hat es einfach aufgehalten und sie gingen hinüber auf trockenem Land. Nun, Gott hat verheißen, dass er für sie sorgen würde und so war er seiner Verheißung verpflichtet. Paulus kannte diese Dinge, er kannte sie, er wusste es, er war bevorzugt, privilegiert, weil Gott direkt zu Paulus sprach. Er sprach nicht zu den Soldaten, die mit ihm waren. Er sprach nur zu Paulus. Und als der Engel des Herrn herabkam, in der Form eines Sternes, die Sterngucke, die weisen Männer von Indien, als sie diesen Stern sahen, folgten sie ihm hunderte von Meilen. Und er ging an jedem Observatorium vorbei, denn damals maßen sie die Zeit durch die Sterne. Und keiner sah diese Sterne, nur die weisen Männer. Begeistert euch das nicht und dann seht ihr, dass Gott nicht mit Organisationen verhandelt. Er verhandelt nicht mit Gruppen von Leuten, er verhandelt mit Einzelnen. Er offenbart sich Einzelnen. Ich sage das nicht, Gott kennt mein Herz. Ich sage das nicht wegen mir, um mich selbst zu preisen. Nicht um einfach dabei zu sein, aber wisst ihr, dieser selbe Gott, derselbe Jesus, ist heute Morgen bei uns. Jeder von euch hat ein persönliches Zeugnis der Sache, gerade jetzt, dass er hier ist. Und er hat für uns etwas getan an diesem Tage, das er in keinem anderen Tage tat. Er ließ zu, dass ein Foto von ihm gemacht wurde. Wir haben es hängt dort, seht ihr. Die Feuersäule, derselbe Herr Jesus. Passt auf, wie er wirkt. Wenn er derselbe Jesus ist, dann wird er dieselben Dinge tun. Denn die Bibel sagt, er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Nun, bevor Paulus irgendetwas bekannt machen wollte, ob es nun verkehrt oder richtig ist, so ging er zuerst nach Ägypten und verbrachte dort 3 Jahre, um herauszufinden, ob die Sache schriftgemäß war oder nicht. Habt ihr das gewusst? Nach der Bekehrung ging Paulus nach Ägypten während 3 Jahren. Dort blieb er und dort war es, wo er diese große Weisheit lernte. Nicht um es mit etwas zu vergleichen, ich möchte euch einfach zeigen, dass der Heilige Geist immer noch derselbe ist. Nun, meine Gemeinde hier erinnert sich vor Jahren, als dieser Engel damals erschien und Dinge zeigen wollte, war ich skeptisch. Ihr alle wisst das, ich war etwas skeptisch. Ihr Alten wisst das, wenn das richtig ist, dann erhebt eure Hand, wenn ihr es gehört habt. Seht die Gemeinde an, die alten Veteranen. Ich war skeptisch, weil die Prediger mir gesagt hatten, es sei vom Teufel. Und ich habe es irgendwie geglaubt, aber ich habe gewartet und wollte nichts darüber sagen. Aber oh, gesegnet sei der Name des Herrn, eines Nachts kam er, ein Engel, und offenbarte es in der Schrift, dass er es war. Und als ich es in der Schrift sah, erschütterte ich die ganze Welt damit. Die Botschaft, von dort kam es. Dort kam Oral Roberts, A.A. Allen, Tommy Osborne, Tommy Hicks und wer auch noch. Es ist eine Botschaft an die Menschen. Und Jesus ist derselbe gestern, heute und für immer. Und es ist schriftgemäß, er ist derselbe. Er tut dasselbe, er ist derselbe und er wirkt dieselben Dinge. Er manifestiert sich in derselben Weise. Und er ist hier heute Morgen derselbe. Wir mögen ihn sehen, wir mögen ihn nicht sehen, was immer es ist. Wir haben gerade jetzt ein Zeugnis, dass er hier ist. Wir fanden heraus, dass Paulus aufgrund dieser Erfahrung diese Briefe schrieb er meistens im Gefängnis und er verglich das Alte mit dem Neuen Testament. Erinnert euch, der letzte Schreiber dieser Bibel durch Inspiration, Gott kam herab und sagte ihm, wenn irgendjemand etwas hinzufügt zu diesem Buch oder etwas hinwegnimmt, dessen Name wird aus dem Buch des Lebens herausgenommen werden. So möchten wir nicht etwas hinzufügen. Es muss bleiben, wie es ist. Da muss nichts hinzugefügt werden. Und wir müssen dafür kämpfen, für alles, was darin ist. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte nicht weniger, ich möchte einfach das, was es sagt. Ich möchte einfach, was es sagt. Dieses Buch der Hebräer, ich habe es aus folgendem Grunde genommen. Der Zweck ist, dass ich so einen Brief habe, wo es heißt, lieber Bruder Branham und so weiter. Wir möchten mit dem Wort verbleiben. Nun, dieses erste Kapitel, das machte Jesus groß. So ist er die Hauptsache. Und Paulus zeigt uns, wir nahmen es kürzlich durch, dass er der Große war im Anfang. Und wir haben herausgefunden, dass er nichts anderes war als Melchisedek, der König von Salem, der Große des 7. Kapitels. Und heute Morgen nähern wir uns ihm von einem anderen Standpunkt aus dem 2. Kapitel. Nachdem Paulus uns diese große, herrliche Botschaft gegeben hat, wie er Jesus groß machte, dass sogar die Engel ihn anbeteten, und hier in allen anderen Typen, und er wird seinen Mantel zusammenfalten und sie werden zugrunde gehen, aber du bleibst. Du bleibst. Und dort im 2. Kapitel oder im 2. Vers des 1. Kapitels, glaube ich, hat in diesen Tagen zu uns gesprochen durch seinen Sohn. Verschiedene Zeiten, auf verschiedene Weise hat er durch die Propheten gesprochen. Wir gingen dahin durch und haben herausgefunden, was die Propheten waren und wie Gott seine Botschaft brachte durch die Propheten. Aber an diesem letzten Tag hat er durch seinen Sohn Jesus gesprochen, durch den Heiligen Geist. Damals sprach er durch die Propheten, dann gingen wir zurück und haben alles herausgefunden über diese Propheten, dass sie den Geist von Christus in sich hatten. Wir gingen zurück zu Josef und fanden heraus, dass er vollkommen ein Typ auf Christus war. Wir gingen zu Moses, fanden heraus, dass er völlig ein Typ auf Christus war. Dann kamen wir sogar zu David. Und als David in Jerusalem abgelehnt wurde, er wusste nicht warum, aber er ging dort auf den Hügel, schaute hinüber vom Ölberg und weinte über Jerusalem, weil er abgewiesen worden war. 800 Jahre später wurde der Sohn Davids als König in Jerusalem abgelehnt und er saß auf demselben Hügel und weinte. Oh, der Geist von Christus, er verhandelt mit Einzelnen. Nun, Paulus beginnt hier zu sagen, Hebräer 2,1, darum sollten wir umso mehr ernsthaft darauf achten, auf die Dinge, die wir gehört haben. Aufmerksamkeit schenken den Dingen, die wir gehört haben. Zweites Kapitel. Darum sollten wir umso mehr ernsthafteste Aufmerksamkeit den Dingen geben, die wir gehört haben, damit sie nicht an uns vorbeigleiten. Oder dass wir sie nicht vorbeigleiten lassen, das ist die englische Übersetzung. Möge Gott das versenken in dieser Kapelle heute Morgen. Ich bete, dass der Heilige Geist es ganz tief in euer Herz sinken lässt. Wir sollten ernsthafteste Aufmerksamkeit geben den Dingen, die wir gehört haben. Was für Menschen sollten wir sein, wenn wir sehen, wie der große Jehova herabkommt und die Dinge tut, die er tut, und wir sehen sie Schrift bei Schrift verglichen, wenn wir es vergleichen, dass es die Wahrheit ist. Und manchmal sitzen wir herum, so wie ein Knoten an einem Baumstamm und sind so unbekümmert. Wir sollten jede Minute an der Arbeit sein und versuchen, Menschen zu Christus zu führen. Wir sollten lebendige Steine sein. Wir sollten nie so lau sein, wie wir sind. Wir gehen in die Gemeinde, wir sehen, dass der Herr Jesus etwas tut oder uns in einer bestimmten Weise segnet. Und dann gehen wir hinaus und sagen, es war eine sehr schöne Versammlung. Nun, wir erfreuen uns am Predigen des Wortes, aber das ist nicht die Hauptsache. Wir sollten nicht den Herrn nicht nur anbeten, nachdem wir mit der Predigt zu Ende sind und das Wort gehört haben, so wie wir es gewöhnlich tun, ihn einfach so anbeten. Das ist wunderbar. Aber wir sollten in jede Stunde unseres Lebens anbeten. Wenn wir an der Arbeit sind, sollten wir ihn anbeten. Jedes Mal, wenn sich die Gelegenheit bietet, betet den Herrn an, indem ihr von ihm zeugt. Wenn ihr seht, ihr Frauen, wenn ihr eine Frau seht, die verkehrt ist, betet den Herrn an, indem ihr sie bei der Hand nehmt und sagt, Schwester, da gibt es ein besseres Leben als dieses. Und ihr Männer bei der Arbeit, wenn ihr hört, wie der Name des Herrn missbraucht wird, nehmt die Gelegenheit wahr, geht hinüber, nehmt ihn bei der Hand und sagt, da gibt es ein besseres Leben als dieses. Du solltest diese Worte nicht gebrauchen. Und sagt ihm in einer sanften, demütigen Weise, sagt es ihm, all diese Dinge sind Anbetung. Und wenn wir jemand krank sehen und der Arzt sagt, da kann nichts mehr getan werden, sollten wir den Herrn anbeten, indem wir diesem Mann sagen, da ist ein Gott im Himmel, der Gebete beantwortet. Und wenn wir sehen, wie diese Dinge geschehen, die da geschehen, sollten wir diese Dinge nicht einfach an uns vorbeigleiten lassen. Wir lassen es einfach durch die Finger gleiten. Das ist, was los ist mit der großen Pfingstgemeinde heute. Sie lassen den Rahmen der Sache durch ihre Finger gleiten, wenn sie es in ihren Händen haben. Aber schaut, was sie getan haben. Sie haben dasselbe getan wie alle anderen Gemeinden. Sie sind den Weg des Korah gegangen und zugrunde gegangen. Der Weg Kains. Sie sind um des Gewinnes willen gegangen wie Korah. Sie haben organisiert, anstatt Bruderschaft zu haben, wo wir alle eins sein könnten, haben sie sich organisiert. Kleine Organisationen gebildet, kleine Ismen. Und von dort ist die Bruderschaft zerbrochen. Passt auf! Wenn ihr nicht aufpasst, werden es die Baptisten und die Presbyterianer aufgreifen. Denn Gott ist imstande, aus diesen Steinen dem Abraham Kinder zu erwecken. Und wir lassen es durch die Hände gehen, wegen der Trennungen. Wie haben die Indianer ihr Land an den weißen Mann verloren? Weil sie nicht einig waren. Wenn sie eine große Front gebildet hätten, aber sie kämpften gegeneinander. Sie hätten ihren Boden halten können, wenn sie alle zusammengegangen wären. Wie verlieren wir die Sache? Weil wir geteilt sind. Wie verlieren wir unsere Erfahrung mit Gott? Weil wir uns in Trennung sind. Der eine nennt sich Methodist, der andere Baptist. Die Versammlung Gottes, die Einheitsleute, dieses und jenes. Die Gemeinde Gottes, die Nazarener, die Heiligkeitspilger. Wir zerteilen den Leib von Christus. Wir sollten nie getrennt sein. Wir mögen verschiedene Ideen haben, aber im Herzen sollten wir eins sein, als Brüder. Gott möchte das, denn er starb für die ganze Gemeinde Gottes. Und wir möchten nicht getrennt sein. Nun, wir sollten ernsthafte Aufmerksamkeit schenken, damit es nicht an uns vorbeigleitet. Denn wenn das Wort, das durch Engel gesprochen wurde, fest war, habt ihr das gehört? Wenn das Wort, gesprochen durch die Engel, nun, ein Engel ist ein Botschafter. Das Wort Engel bedeutet Botschafter. Und wir sind eben da im ersten Buch durchgegangen. Gott hat zu verschiedenen Zeiten, auf verschiedene Weise, zu den Vätern gesprochen, durch die Propheten. Das waren Gottes Botschafter. Sie waren Gottes Botschafter. Sie waren Gottes Engel. Ein Botschafter ist ein Engel, oder ein Engel eher ist ein Botschafter. Ein Botschafter. Du bist ein Botschafter heute Morgen. Ihr seid Botschafter von guten Neuigkeiten oder von schlechten Neuigkeiten. Ist das nicht wunderbar, zu wissen, dass wir abgesandte Botschafter sind, dass wir Engel sind, Botschafter der Auferstehung. Und wir sind Gottes Botschafter an die sündenvolle Welt, dass Christus lebt. In unseren Herzen lebt er, in unserem Geist lebt er, und er bringt uns aus einem liederlichen, niederen Leben herauf, bringt uns herauf und gibt uns ein Halleluja in unsere Seele und macht uns zu neuen Geschöpfen. Wir sind Botschafter, Engel des Bundes. Wie wunderbar. Nun, im Alten Testament, Hebräer 2,2, wenn die Worte gesprochen durch die Engel fest waren, so musste es richtig sein, im Alten Testament, bevor das Wort eines Propheten hervorkam, musste es untersucht und geprüft werden. Sie gingen da nicht locker um damit, wie wir heute. Sie gehen einfach hinaus, haben irgendein Gefühl, irgendetwas. Oh, Ehre sei Gott, das ist es. Ihr seid im Irrtum. Die Bibel sagt, dass in den letzten Tagen der Teufel die Christenheit so genau nachahmen wird, dass sogar die Auserwählten verführt würden, wenn es möglich wäre. So ist es. Und so müssen wir es testen. Und wie konnten sie es testen in ihrer Zeit? Durch das Urim Tumim, das Brustschild Aarons, das diese 12 Steine hatte. Karfunkel, Jaspis, Diamant, Rubin, Saphir, all diese Steine repräsentierten die Geburt der 12 Patriarchen. Das war in der Brustplatte Aarons. Und wenn ein Prophet prophezeite und das heilige Licht aufleuchtete darüber, dann sagte Gott, das ist die Wahrheit. Aber ganz egal, wie wirklich es schien, wenn es dort nicht aufleuchtete, war es nicht die Wahrheit. Das Urim-Thummim ging also mit der Priesterschaft, aber diese Bibel ist heute Gottes Urim-Thummim. Und wenn ein Prophet wieder prophezeit, muss es sich wieder in der Bibel reflektieren. Dann kommt Gott herab und beweist es. Wie kann ich heute Gott verherrlichen? Ich denke zurück an einen anderen Sonntagmorgen wie diesen, als ich aus der Kapelle ging, ihr Leute weinten und baten mich, ich solle nicht gehen. Aber als ich über David und Goliath predigte und wie man dieser alten, gleichgültigen Welt entgegentreten muss, welche da sagt, die Tage der Wunder sind vorbei, und ich sagte, da ist ein großer Riese, und sobald wir ihn schlachten können, werden alle anderen Mut fassen. Und der Herr hat das gewährt, und dort kam dann Oral Roberts, ein Jägers und so weiter, sie zogen ihr Schwert, und wir trieben den Feind aus dem Land, haben ihre Münder verstopft. Sie können nicht mehr sagen, dass keine Wunder geschehen, denn hier sind sie. Sicher, Gottes Wort ist ewig. Es reflektiert am Urim, es reflektiert im Wort, das ist sein Urim-Thummim. Und wenn es dort reflektierte, dann war es positiv. Und jeder, der bedürftig ist, wenn du ein Sünder bist, oder wenn du wissen möchtest, wie du gerettet wirst, glaube an den Herrn Jesus. Heute haben wir so viele Dinge, die man tun soll. Man soll eine neue Seite aufschlagen. Du musst dieses tun, du musst jenes tun, um gerettet zu werden. Ich denke an den Gefängniswärter in Philippi, als der Wärter Paulus fragte, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wenn ich oder du es gewesen wären, hätten wir ihm die Dinge gesagt, die er nicht tun soll. Du solltest aufhören mit Trinken, du solltest mit Spielen aufhören, du solltest mit diesem aufhören, mit jenem. Aber Paulus hat nie so gesprochen. Er hat ihm einfach die Dinge gesagt, die er tun soll. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Amen. Nun, wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Das ist das Urim-Thummim, das aufleuchtet. Johannes 5,24. Ich bin der Herr, der alle deine Krankheiten heilt. Jakobus 5,14, rufe die Ältesten, werdet mit Öl gesalbt und das Gebet des Glaubens soll den Kranken heilen. Das Urim-Thummim leuchtet. Das ist Gottes ewiges Wort. Ich frage nicht, wie viele Atheisten, Ungläubige, Agnostiker, Skeptiker aufstehen. Gott wird hinter seinem Wort stehen. Er hat es verheißen, dass er es tun würde. Und wir sollten umso mehr ernsthafte Aufmerksamkeit diesen Dingen geben, die wir gehört haben, damit wir nicht daran vorbeigleiten. Denn wenn die Worte, die durch Engel gesprochen wurden, durch die Propheten fest waren, wo sind sie? Wir könnten eine Woche dabei bleiben. War es unabänderlich, wenn Mose sprach? Gewiss war es fest. Was ist mit Elia, der dort auf dem Berge saß? Der Herr hat ihm gesagt, geh dort hinauf, Elia. Ich werde dort mit dir sein. Ich möchte etwas Gemeinschaft. Gott liebt Gemeinschaft mit seinen Leuten. Aber wir stehen nicht lange still, nicht lange genug still für ihn, um Gemeinschaft zu haben. Wir sind so geschäftig, wir gehen von Ort zu Ort und zu sagen, sitze still, Elia. Er wollte 3 Jahre und 6 Monate Gemeinschaft mit ihm und wir etwas Gemeinschaft. Dieser alte Prophet Elia, er saß dort oben auf der Spitze des Berges, während er Gemeinschaft hatte mit Gott, kam der Hauptmann und sagte, ich glaube, ich werde jetzt hinaufgehen und ihn holen. Versucht niemals, diese Gemeinschaft zu brechen. Und so ging der Hauptmann hinauf mit seiner großen Armee auf 50. Und er sagt, ich komme, um dich zu holen, Elia. Und Elia stand auf. Passt auf, da ist ein Prophet des Herrn. Er sagte, wenn ich ein Diener des Herrn bin, dann soll Feuer vom Himmel kommen und dich verschlingen. Und herab kam das Feuer. Und der König sagte nun, wahrscheinlich war das nur zufällig ein Gewitter, ein Blitz. Irgendetwas ist passiert, hat ihn getroffen. Ich werde nochmals 50 senden. Elia stand auf, einer der Engel. Sein Wort ist fest. Und da musste eine gerechte Vergeltung sein für alles, was getan worden war, was verkehrt war. Und er sagte, wenn ich ein Diener des Herrn bin, dann soll Feuer kommen und die zweiten 50 verbrannten. Gut. Alles hat eine Vergeltung. Wenn das Wort der Engel fest war und jede Übertretung und Ungehorsam die richtige Vergeltung empfing, nun, da ist eine große Sache. Wie sollen wir entfliehen? Wie sollen wir entfliehen, wenn die Stimme Elias Zerstörung brachte, weil er ein Engel des Herrn war? Wie werden wir entfliehen, wenn die Stimme von Christus hindurch spricht? Oder wie können wir fehlgehen, wenn ihr gebetet habt für etwas und es die Stimme von Christus ist? Wenn Christus seine Gemeinde beauftragt hat, für die Kranken zu beten und die Gemeinde tut, was er sagt, was sie tun sollen, wie kann es dann je fehlgehen? Es ist unmöglich. Ihr könnt nicht versagen. Ihr könnt versagen, aber es kann nicht versagen. Und solange ihr daran festhaltet, wird es euch hindurchbringen. Wenn ihr versagt, dann versagt ihr durch euch selbst. Ihr geht einfach weg vom Wort, aber solange ihr beim Wort bleibt, kann es nicht versagen, nicht fehlgehen. Wenn das Wort der Propheten, das Wort der Propheten tat es so und so, wie viel mehr wird das Wort von Christus es tun? Wie sollen wir entfliehen, wenn wir ein so großes Heil missachten, das zuerst zu uns gesprochen wurde durch den Herrn und uns bestätigt wurde von jenen, die ihn gehört haben? Denkt darüber. Durch den Herrn gesprochen. Wie oft konnten wir zurückgehen? Wo wollten wir einhalten? Wir könnten für eine Stunde dabei bleiben. Als Jesus kam, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Denkt daran, zuerst am Anfang wurde es gesprochen durch Jesus selbst. Und dann wurde es bestätigt durch jene, die ihn gehört haben. Hört ihn. Als er auf die Erde kam, hat er nicht gesagt, er sei ein Heiler. Er sagte, nicht ich bin es, der die Werke tut, es ist mein Vater, der in mir wohnt, er tut die Werke. Der Sohn kann nichts in sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Johannes 5, 19. Seht, als Philippus kam, zu ihm kam, Nathanael, nach der Bekehrung von Philippus, ging er hinüber, fand Nathanael, sagte, komm, schau, wen wir gefunden haben. Jesus von Nazareth, den Sohn des Josef. Und er sagte, kann da aus Nazareth irgendetwas Gutes kommen? Er sagte, komm und schau. Das ist die Art und Weise, um überzeugt zu werden. Beweist es. Komm und sieh. Oh, das ist das Beste, das ich je gehört habe. Kommt, findet selbst heraus. Steht nicht umher, kritisiert es von der Seite, sondern beweist alle Dinge und haltet fest an dem, was gut ist. Kommt und schaut. Sie gingen der Straße entlang, redeten miteinander, während sie dahin gingen. kamen sie in die Gegenwart des Herrn Jesus Christus und er sagte, siehe da, ein Israelite, in dem kein Falsch ist. Das hat ihm beinahe alle Haut abgezogen. Er schaute umher und sagte, Rabbi, seit wann kennst du mich? Du hast mich noch nie gesehen. Wie kennst du mich? Und er sagte, Philippus, bevor Philippus dich gerufen hat gestern, als du dort unter dem Feigenbaum warst, da habe ich dich gesehen. Amen. Er sagte, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Eine Frau kam in seine Gegenwart und sagte, hole deinen Mann. Sie sagte, ich habe keinen. Er sagte, das ist richtig, du hast 5 und der, mit dem du lebst, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Denk darüber nach. Sie sagte, mein Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Und wir wissen, wenn der Messias kommt, wird er uns diese Dinge sagen. Er sagte, ich bin es, der mit dir redet. Und sie rannte, sagte es den Männern in der Stadt und sagte, kommt und schaut, ein Mann, der mir all dieses gesagt hat, ist das nicht der Messias? Es wurde durch den Herrn gesprochen. Was geschah? Jesus sagte, bevor er ging, die Dinge, die ich tue, sollt auch ihr tun. Ist das richtig? Die Dinge, die ich tue, sollt auch ihr tun, sogar mehr als dieses, denn ich gehe zum Vater. Oh, ich kann sehen, wie sie dort dahin gingen, überall hin, Markus 16, gingen überall hin, predigten und der Herr arbeitete mit ihnen und bestätigte das Wort. Und hier bringt Paulus dasselbe. Er sagt, dass das Evangelium am Anfang durch Jesus gepredigt wurde und dann bei uns bestätigt wurde durch jene, die ihn gehört hatten. Das ist der Grundstein. Gesegnet sei der Name des Herrn. Das ist der Grundstein. Und dann, wenn man denkt, 2000 Jahre sind vergangen, Atheisten sind gekommen, Ungläubige, Skeptiker, Agnostiker, aber heute bestätigt derselbe Jesus sein Wort in derselben Weise durch jene, die ihn hören. Hört ihn bedeutet nicht einfach eine Predigt zu hören. Es bedeutet, hört ihn. Ja, wie sollen wir entfliehen? Wo ist unsere Flucht? Oh, ich sage, gesegnet sei Gott, ich gehöre der Methodistengemeinde an, bin Presbyterianer, ich bin Pfingstler. Das hat damit nichts zu tun. Und ihr steht an der Seite und nennt es Spiritismus, mentale Telepathie oder irgendein Teufel oder etwas. Schande über sie. Wenn jedes Wort fest war durch die Engel. Jesus sagte, eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich sehen. Denn ich werde mit euch sein, ja sogar in euch, bis am Ende des Zeitalters. Und wenn wir sehen, wie er herabkommt und weitermacht und sein Wort bestätigt, wie sollen wir entfliehen, wenn wir an irgendeine Gemeinde saugen oder an irgendeine Organisation oder Denomination oder einer selbst zurechtgelegten Theorie? Es ist besser, ihr lasst los, denn jede Sünde empfängt eine gerechte Vergeltung unter den Engeln. Wie viel mehr, wenn der Sohn Gottes es ist, der spricht vom Himmel und sein Wort manifestiert. Wie sollen wir entfliehen, wenn wir so eine große Errettung missachten?
Are the angels how much more when the Son of God is speaking from the heavens to make manifest his word? How shall we escape if we neglect so great a salvation? Oh, my!
Vierter Vers. Gott legt auch Zeugnis ab. Beachtet das. Der Herr gab Zeugnis.
Oh, I am so happy for that.
Dafür bin ich so glücklich. Der Herr gab Zeugnis. Schaut, als dort Elia auf dem Hügel saß und er sagte, wenn ich ein Mann Gottes bin, soll Feuer vom Himmel fallen und euch verschlingen. Und Gott hat Zeugnis abgelegt, dass er ein Mann Gottes war. Gott legt immer Zeugnis ab. Dein Leben wird Zeugnis ablegen. Ich weiß nicht, was dein Zeugnis ist, aber dein Leben spricht so laut, dass deine Stimme nicht mehr gehört wird. Das, was du lebst, jeden Tag lebst, das wird zeugen, was du bist. Gott legt Zeugnis ab. Ja, der Heilige Geist ist ein Siegel und ein Siegel bringt beide Seiten aufs Papier. Sie sehen, wie du dort stehst und sie sehen, wenn du hinweggehst, nicht nur in der Kirche, sondern jeden Tag an der Arbeit. Du bist auf beiden Seiten versiegelt, innen und außen. Durch die Freude, die du hast und durch das Leben, das du lebst, bist du auf der Innenseite und auf der Außenseite versiegelt. Du weißt, dass du gerettet bist und die Welt weiß, dass du gerettet bist durch das Leben, das du lebst, denn Gott legt Zeugnis ab. Gesegnet sei sein heiliger Name. Jetzt fühle ich mich religiös. Denk darüber nach, Brüder. Meine Schafe hören meine Stimme und einem Fremden werden sie nicht folgen. Oh, wir sind doch unsere Namen auf der Handfläche seiner Hände eingegraben, die Tag und Nacht vor ihm sind. Sein Wort ist immer vor ihm, seine Verheißung, er kann es nicht vergessen und er liebt dich. Er wird Zeugnis von sich selbst ablegen. Und wenn du deinen Mund nicht öffnest und ein Wort sagst, dann wird die Welt trotzdem wissen, dass etwas mit dir geschehen ist. Leg Zeugnis ab. Durch Zeichen und Wunder. Durch verschiedene Wunder und Gaben des Heiligen Geistes aufgrund seines eigenen Willens. Vers 4. Lasst uns diese eine Schrift nehmen, bevor wir schließen. Am Pfingsttage, als sie den Heiligen Geist empfingen, etwa 4 Tage später, ging Petrus durch ein Tor, das man das Schöne nannte, er und Johannes, und sie sagten, schaut uns an zu einem Mann, und er sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus, von Nazareth, steh auf und geh. Der Mann schaute, hat es nie in Frage gestellt. Er stand einfach auf und ging. Sie waren unwissend, ungebildet, aber die Bibel sagt, sie mussten auf sie achten, denn sie wussten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Bruder, wenn die Welt weiß, dass du mit Jesus gewesen bist, wenn du so ein Leben leben kannst, so unvermischt in dieser gegenwärtigen Welt, in dieser Dunkelheit, dass die Welt weiß und sehen kann, dass du mit Jesus gewesen bist. Wenn eine raue, alte, primitive Hure der Straße eine Dame werden kann, gewascht im Blut des Lammes, Gott legt Zeugnis ab, dass er lebt. Nimm einen Trunkenbold, der weit herabgekommen ist, dass er um seine Frau geht, seine Kinder misshandelt, das Essen vom Tisch wegnimmt, um mit einer Hure Zeit zu verbringen, um es einer Hure zu bringen. Lass ihn einmal zu Jesus gehen und dann wirst du sehen, wie er umkehrt wie Legion, der in seinen rechten Verstand kam und sich kleidete. Er kleidet seine Kinder, geht zu seiner Frau und zu seinen Geliebten, gewiss. Vor einiger Zeit, vor etwa 40 Jahren, als die Religionen der Welt ein Treffen hatten, verschiedene Sprecher standen auf und redeten. Der Mohammedaner sprach für die mohammedanische Religion. Die Jainiten sprachen für die Jainiten, die Buddhisten für Buddha. Und der kleine Doktor, ich vergaß seinen letzten Namen. Ich kannte seinen Namen, aber ich habe es vergessen. Er sprach, um die Christenheit zu repräsentieren. Und er hat die Geschichte dieser Lady Maccabee erzählt von Oklahoma in Amerika. Sie war so niedrig, so herabgekommen. Sogar als sie hingingen, um sie zu töten, wollten sie nicht einmal die Hand an sie legen. So vulgär und niedrig war sie. Sie hatten sie gefangen genommen wegen einem Vergehen, weil sie Zigarren rauchte, in einer Postkutsche fuhr und das Gesetz brach nach den Gesetzen in Oklahoma. Und sie ging mit einem Vierspänner durch die Straßen. Sie war so heruntergekommen und schmutzig, dass die Leute nicht einmal um sie herumstehen wollten. Und sogar der Henker, als er sie henken sollte, wollte er sie nicht henken. Sie haben einfach Teer über sie gegossen und dann Federn, um sie zu töten. Und als dieser kleine Prediger diese Geschichte erzählte, in solch einer Weise, dass die Leute an der Kante der Sitze saßen, um zu hören, wie die Geschichte weiterging, als er dann zu dem Punkt kam, wie sie niedrig heruntergekommen war, dass sogar das Gesetz sich nicht mehr mit ihr befassen wollte, so tief herabgekommen war sie, sogar der Teufel in der Hölle hätte so eine Person beinahe abgelehnt, in der Weise, wie er die Geschichte erzählte. Und er sagte, ihr Leute, die ihr kommt von allen Religionen der Welt, hat eure Religion etwas, das die Hände der Lady Maccabee reinigen könnte. Alle saßen ruhig, dann klatschte er in die Hände, sprang in die Luft und rief, Ehre sei Gott, das Blut von Jesus Christus wird nicht nur ihre Hände reinigen, es wird auch ihr Herz reinigen und wird sie wiederherstellen. Ich sage euch, erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, die ein Rack wie mich gerettet hat. Ich war einst verloren, aber ich wurde gefunden, ich war blind, aber jetzt kann ich sehen. Gnade lehrte mein Herz die Furcht, es war Gnade, die Furcht hinwegnahm. Wie kostbar ist mir die Gnade erschienen in der Stunde, wo ich das erste Mal glaubte. Gewiss, wie sollten wir entfliehen, wenn wir so etwas missachten? Wenn ihr das Essen missachtet, dann werdet ihr sterben. Wenn ihr eine Kurve nicht nehmen wollt, dann baut ihr einen Unfall. Wenn ihr es ablehnt, die Kuh zu melken, dann wird sie trocken. Wenn ihr eure Zähne nicht beachtet, dann muss man einmal alle Zähne ausziehen. Gewiss, ihr bezahlt für eure Missachtung. Brenn im Tabernakel und ihr Besucher, ich will euch jetzt etwas sagen. Wenn ihr es missachtet, von der Herrlichkeit Gottes zu zeugen, wenn ihr es ablehnt, Gott den Preis und die Ehre zu geben, dann werdet ihr euch eines Tages formell kalt und abgefallen da finden. Gebt Gott den Lobpreis. Wie sollen wir entfliehen, wenn wir so ein großes Heil missachten? Es ist spät geworden. Ich habe eben gesehen, dass Bruder Tom hinten hereinkam. Wir werden schließen und heute Abend weitermachen, so der Herr will. Lasst uns einen Augenblick beten. Himmlischer Vater, dir gehören alle Segen und Lobpreis, Ehre, Herrlichkeit, Weisheit, Macht und Kraft für immer und immer. O, dieses Lamm, das auf dem Throne sitzt, Weltreiche, Königreiche, Herrschaften, alles wurden in seine Hand gegeben. Als er von den Toten auferstand für unsere Rechtfertigung, schrie er zu der Welt, alle Macht im Himmel und auf Erden ist in meine Hand gegeben, geht deshalb in alle Welt und predigt das Evangelium. Teures sterbendes Lamm, dein kostbares Blut soll nie seine Kraft verlieren, bis all die freigekaufte Gemeinde gerettet ist, um nie mehr zu sündigen. Hilf uns als Prediger, wenn man sieht, dass wir so viel fordern, dass wir so eine Gemeinde haben müssen, dieses und jenes haben, Unsere Frauen, bevor sie in die Gemeinde gehen, und sie nennen sich Christen, müssen sie eine bestimmte Art von Kleidung haben oder sich schlecht kleiden. Und Prediger, die wollen so und so viel Geld, bevor sie kommen. Alles muss so und so sein. O Christ, Christus, wenn ich hier lese, wie sie in Schaffellen und Ziegenhäuten umhergingen, sie lebten in den Löchern der Erde und in Höhlen, sie wanderten umher unter schwerer Verfolgung und haben dennoch Glauben gehabt unter dem Dienst der Engel. Wie werden wir entfliehen, wenn der Herr Jesus uns so feine Häuser gegeben hat, Autos, Kleider und Nahrung, und wir murren, sitzen umher und sind faul, wir versuchen nie hinauszugehen, um etwas zu tun. Wie werden wir entfliehen, Gott? Oh, ich bete, dass du eine altertümliche Überzeugung in jedes Herz hineinbrennen mögest heute, Herr, damit die Menschen aufstehen und daran gehen. Lasst uns arbeiten, während es Tag ist, denn die Sonne ist schnell am Sinken. Und die Zivilisation geht dahin und da wird keine Zeit mehr sein. Es wird in die Ewigkeit hineingehen. O Gott, gewähre heute, dass wir mit einer frischen Vision gehen, mit Weisheit und Verständnis, um zu wissen, wie wir uns dem Sünder nähern können und sie zu Christus bringen können. Höre das Gebet deines Dieners, Herr. Ich frage, ob da jemand hier ist, der Christus nicht als Retter kennt. Dann erhebt einfach eure Hand und sagt, denke an mich, Bruder Branham. Möchtet ihr einfach eure Hand erheben und sagen, denke an mich. Ich möchte ein Christ sein. Ich möchte es nicht länger missachten. Gott segne dich dort hinten, mein Herr. Jemand sagt, ich möchte die Hand erheben, Bruder Branham. Ich möchte Christus als meinen Retter annehmen. Ich habe es die ganze Zeit missachtet. Oh, sicher bin ich in die Gemeinde gegangen.
I ask if there be any here that doesn't know Christ as their Savior. Would you raise your hand and say, remember me, Brother Branham? Would you just raise your hand and say, remember me? I want to be a Christian. I don't want to neglect it any longer. God bless you back there, sir. Someone else say, I want to raise my hand, Brother Branham. I want to accept Christ as my Savior. I've neglected all the time. Oh, I go to church. Sure, I belong to church.
Amen. Stay with me.